Zum Start in den Wonnemonat von mir ein großes Dankeschön an meinen Werbepartner Koro, der diesen Podcast dankenswerterweise unterstützt. Was für mich in diesem Mai und ehrlich gesagt natürlich auch in jedem anderen Monat ein absolutes Muss ist, das sind die Nussmousse von Koro. Und zwar in allen Varianten, Formen und Farben. Die sind nicht nur proteinreich und lecker, sondern die könnt ihr auch ganz vielseitig einsetzen. Hier meine persönlichen Geheimtipps. Cashew-Mousse auf Vollkornbrot mit ein bisschen Salz drauf. Cashew eignet sich übrigens auch besonders gut, um frische Erdbeeren drin einzutunken, die ja momentan, wie wir wissen, Saison haben. Auch total lecker die amerikanische Variante, also Toast, Erdnussmus und dann obendrauf eine rote Marmelade. Pistazienmus auf Banane, auch der Hammer und übrigens ein Mega-Snack vor dem Sport. Ihr könnt die vegane Nussmusse auch wunderbar zum Kochen verwenden. Jegliche Soßen oder auch Suppen werden dadurch nämlich schön sämig und cremig und super yummy. Und was ich auch richtig geil finde, ist das Spirulina-Pulver in Schlumpfblau. In den Joghurt gerührt mit knallroten Himbeeren, lecker und optisch auch noch extrem funky. Wie immer, ihr Lieben, gibt's für alle Get Happy Hörer 5% aufs komplette Sortiment. Wie immer findet ihr den Link in den Shownotes. Und nun wünsche ich euch ganz viel Freude mit der neuen Folge. Los geht's!
Get Happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Und ich sage hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr auch an diesem Freitag wieder mit dabei seid. Wie immer von Herzen hoffe ich, es geht euch gut und ihr seid in diesem Moment an einem schönen und an einem sicheren Ort. Das ist Folge Nummer 5 meiner kleinen Sonderreihe rund um das Thema Narzissmus. Und es ist mir sehr wohl bewusst, dass der Titel dieser Folge für meine Verhältnisse recht provokativ ist und trotzdem habe ich ihn mit vollem Bewusstsein gewählt. In den vergangenen 4 Wochen haben wir viele unterschiedliche Facetten des Phänomens Narzissmus gehört und in dieser Folge möchte ich den Fokus gerne darauf legen, wie wir uns nachhaltig vor narzisstischen oder auch toxischen Menschen besser schützen, zumindest abgrenzen können, wenn wir wenig Möglichkeiten haben, sie komplett zu vermeiden. Zum Beispiel im Job ist es häufig der Fall oder wir haben ein Kind mit ihnen oder sie sind Teil unserer Herkunftsfamilie. Im besten Fall erkennen wir Menschen mit einer stark narzisstischen Persönlichkeitsstruktur frühzeitig, sodass wir gar nicht tiefer in die Bindung mit ihnen geraten, weil sie uns eben meist überhaupt nicht gut tun. Und je länger wir drinstecken, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, umso schwieriger wird es, den Ausgang zu finden. Verkappte Narzissten, wie wir sie enttarnen und ihnen die Macht nehmen. So heißt das neue Buch der systemischen Therapeutin Dr. Britta Papay. Wie alle meine Gäste hat auch sie sich schon vor vielen Jahren auf das Thema Narzissmus spezialisiert. Und ich freue mich so sehr, dass sie als krönender Abschluss mit dabei ist. Und ich hoffe, dass wir noch möglichst viele Ergänzungen zu den letzten 4 Episoden zusammentragen. Aber ich bin da sehr, sehr guter Dinge. Hallo, liebe Britta.
Hallo, liebe Kathi, guten Tag und vielen Dank für die Einladung. Und ich finde es als bekennende Narzisstin natürlich fantastisch, der krönende Abschluss zu sein. Was möchte ein Narzisst lieber als das?
Das ist so interessant, weil sowohl Bärbel Wadetzki, wie du weißt, als auch Michaela Huber haben auch sofort beobachten können, wie ihre narzisstischen Anteile jubiliert haben bei der Anmoderation. Und da fängt doch eigentlich der selbstreflektierte Blick auf das eigene Innenleben an.
Der so wichtig ist, um sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Mich erreicht oft die Frage, Gottes Willen, es kann doch nicht sein, dass eine Narzisstin Menschen therapiert. Doch, natürlich, gerade deshalb. Ja? Also wenn wir uns dessen bewusst sind, dann können wir das umso besser. Und dazu gehört ja auch viel Selbsterfahrung, eigene therapeutische Prozesse, eigene Wege. Und die Erkenntnis ist ja immer der erste Schritt in Richtung einer Veränderung. Und damit hilft man auch Menschen. Ne? Wenn du Klienten hast, die in Therapie kommen, entweder weil sie narzisstischen Missbrauch erlebt haben oder weil sie selbst narzisstische Anteile in sich erkennen und finden und du begegnest ihnen auf Augenhöhe und sagst, ja, ich auch, ja, entsteht ein ganz anderer Dialog. Der Therapeut ist ja heute in vielen Therapieformen, zumindest auch so wie ich arbeite, nicht mehr die weiße Wand, der nichts von sich preisgibt. Im Gegenteil, ja, so eine Nähe und eine gute therapeutische Allianz stellst du genau auch darüber her, indem du sagst, ja, ich auch.
Und ich glaube, wir wissen auch mittlerweile aus der Wissenschaft, dass im Grunde genommen die Methode der Therapie fast ein bisschen sekundär ist, sondern das, was einen Erfolg verspricht, ist vor allem die Beziehungsebene. Und die kann natürlich nur gelingen, wenn sich auch der Therapeut oder die Therapeutin als Mensch zeigt.
Ja, unbedingt.
Liebe Britta, wir haben ja viel Austausch gehabt in den letzten Wochen rund um unser Lieblingsthema. Und haben schon viel gebrainstormt, wie wir eine schöne Ergänzung, wie wir das Ding sozusagen rund machen können. Und es ist natürlich kein Zufall, dass auch du dich beruflich dem Narzissmus widmest. Vielleicht zum sanften Landen. Magst du uns ein bisschen was erzählen aus deiner persönlichen Geschichte und wie es dazu kam?
Ja, ich bin eine baltische Herrschaft. Das ist der Satz, mit dem ich groß geworden bin. Die Familie meiner Mutter stammt aus einem alten baltischen Kaufmannsgeschlecht. Das Unternehmen, das der Familie gehörte, gibt es noch heute. Und die Familie verlor natürlich auf der Flucht alles, bis auf die Würde der baltischen Herrschaft. Mhm. Und mit diesem Credo bin ich groß geworden, wir sind etwas Besonderes. Und damit ist ja schon der narzisstische Samen in ein Kind gepflanzt. Ja? Und dann gab es noch die Besonderheit, dass ich mit Sicherheit hochsensibel bin, was aber abgewertet wurde, ich sei immer zu irgendetwas mimosenhaft, empfindlich, schwierig, besonders. Dir ist immer zu kalt oder zu warm oder dieses oder jenes. Und das wurde auch immer so ein bisschen belächelt. Was tut man dann, wenn man nicht angenommen wird als Kind in seinem Sein? Eignet man sich eine Ersatzstrategie an? Und das war bei mir das brave Mädchen, das ehrgeizige, folgsame Mädchen. Ich war sehr gut in der Schule. Und ich habe irgendwann mit ungefähr 14 kam ich auf so ein Elite-Gymnasium und habe den Spieß umgekehrt und habe gedacht, so, ich bin es leid, das kleine, mimosenhafte, empfindliche Mädchen zu sein. Ich zeige euch jetzt mal, wo es lang geht. Und habe da wirklich meine narzisstischen Seiten perfektioniert, also die Überheblichkeit, die Arroganz, die Distanziertheit, die Fähigkeit, andere abzuwerten. Durch meine Sensibilität spüre ich sofort, was Sache ist. Und das kann ich sehr, sehr gut nutzen. Und dann habe ich im Laufe der vielen Jahre Therapie und der ganzen Prozesse, in denen ich war, gelernt, das auch zu verstehen als das, was es ist, nämlich ein Schutzmechanismus, eine, ich nenne es ja eine geniale Ressource, ich glaube, darüber hat ja auch Michaela Huber auch viel gesprochen, ne? Dieser Narzissmus, der aus dem Bindungstrauma entsteht. Es ist ein Weg, um zurechtzukommen. Und die Frage, die man sich als Erwachsener stellen sollte, und darüber sprechen wir bestimmt auch heute, ist diese Ressource noch tauglich? Mhm. Also die narzisstische Abwertung, diese narzisstischen Strategien. Brauche ich die als Erwachsener noch? Ja, vielleicht. Wozu kann ich die reflektieren? Kann ich die erkennen? Und kann ich vielleicht auch etwas daran oder an mir ändern? Und das bedeutet aber, diese tiefe Scham, die damit verbunden ist, anzunehmen und sich der zu stellen.
Ich würde noch eine Frage ergänzen wollen, nämlich richte ich Schaden damit an und wenn ja, möchte ich das weiterhin tun?
Absolut. Aber das bedeutet ja, anzuerkennen, dass du Schaden anrichtest. Und das bedeutet, die Fähigkeit zu haben oder zu entwickeln, die Perspektive des anderen einzunehmen. Und auch weg von deinem Podest, ne, darunter zu steigen und zu sagen, wie könnte sich denn ein anderer Mensch fühlen, wenn ich ihn oder sie so behandle? Und das ist etwas, was Menschen, also je ausgeprägter die narzisstische Struktur bis hin zur Persönlichkeitsstruktur, desto schwieriger, ne, weil ein Merkmal von psychischer Gesundheit ist ja eine Flexibilität in unserem Handeln, in unserer Haltung, in unseren Reaktionen. Und diese Starre, die Menschen haben, die stark narzisstische Merkmale haben, bis hin zur Persönlichkeitsstörung, ermöglicht ihnen nur schwer, sich in andere hineinzuversetzen und auch ihr Wertegerüst in Frage zu stellen und dahin zu gucken.
Wenig Elastizität für Veränderungen.
Genau. Mhm. Die ist ja gefährlich. Warum bleiben wir dann auch in solchen Beziehungen, mehr vom Selben und so weiter? Weil das Bekannte ist das, wozu das Gehirn zurückkehrt. The brain always returns to the way the experience was made the last time. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Bruce Perry, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher. Oder Bruce Lipton, einer der beiden. Das ist so. Unser Gehirn mag das Bekannte, auch wenn es noch so beschissen ist.
Hm. Das ist so. Du hast gerade, als du über dich gesprochen hast, in einem Halbsatz was gesagt, wo ich noch mal gerne kurz darauf eingehen möchte, nämlich, dass du, als du deine grandiose Seite kultiviert hast im Teenageralter auf dieser Elite-Schule, auf der du warst, dass du festgestellt hast, dass du durch deine Sensitivität eine große Macht ausüben könntest. Und ich finde, da kann man schon mal das erste Gerücht, weil ich glaube, das haben wir in den letzten Folgen nicht besprochen, aus dem Weg räumen, weil wir viele Menschen denken, dass Narzissten keine Empathie haben. Aber das stimmt gar nicht. Unbedingt.
Also ich erkläre in meinem Buch, erkläre ich das so. Der Begriff Empathie aus dem Griechischen em und pathos bedeutet mit Leiden. Ja? Nicht mitfühlen, sondern mitleiden. Was Narzissten sehr gut können, und das bedeutet nicht, dass sie alle hochsensibel sind, im Gegenteil, ja. Aber, und dann musst du auch nochmal erklären, was hochsensibel ist, weil hochsensibel bedeutet nichts anderes als besonders sensitiv und nicht nett oder empathisch. Aber diese Fähigkeit, genau zu spüren, was der andere braucht und wo die Schwachstelle, die Achillesferse des anderen liegt. Das ist eine Fähigkeit, die narzisstische Menschen sehr stark entwickelt haben. In meiner Auffassung und in meiner Theorie, weil sie lernen mussten, als Kinder auf der Hut zu sein. Ja? Und wenn du lernst, auf der Hut zu sein und vielleicht sogar irgendwie ziemlich viel Missbrauch erlebt hast oder Bindungstrauma, dann hast du einfach eine gute Fähigkeit, die Welt da draußen mit deinem autonomen Nervensystem wahrzunehmen und zu beobachten. Und das, die Empathie, die wir geläufig, wenn wir den Begriff verwenden, meinen, ist ja das Mitfühlen mit anderen. Also ich kann mich in dich hineinversetzen und deine Sichtweise annehmen, ohne aber etwas zu wollen. Ja, und das ist aber das, was Narzissten nicht haben. Narzissten wollen etwas. Mit ihrem Hineinfühlen, Hineinspüren, was du brauchst, möchten sie Macht und Kontrolle auf dich ausüben. Und deswegen haben sie diese Empathie schon, aber nicht diese interessenloses, mitfühlende, auf dich gerichtete, sondern dieses, okay, was nützt es mir, ja, wenn ich weiß, was du brauchst und ich weiß genau, was du brauchst.
Und ich kann es dir geben.
Und genau. Und ich werde es dir geben, damit du das tust, was ich von dir will und brauche. Es ist ein sehr subtiles, aber sehr gut funktionierendes Machtspiel. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, wie das funktioniert und was das mit uns zu tun hat, also warum wir dieses Spiel mitspielen, dann können wir uns dem auch entziehen.
Ja. Was ist denn ein verkappter Narzisst? Wir haben ja schon über vulnerable Narzissten gesprochen oder über den weiblichen Narzissmus, natürlich der grandiose Narzissmus, aber jetzt auch noch der verkappte Narzisst. Ach du meine Güte.
Es ist ein Überbegriff, den ich geprägt habe. Ich wurde letztens gefragt, ob es denn dazu gar keine Studien oder wissenschaftliche Quellen gäbe. Sage ich, nein, der Begriff verkappter Narzissmus ist entstanden in einem Gespräch zwischen mir und meinem Verleger, als wir überlegt haben, wie dieses Buch heißen soll. Und er meinte, ja, ich bin es leid, immer dieser grandiose Narzissmus à la Trump, der so offensichtlich ist. Aber auch irgendwie, es gibt ja nicht nur die Vulnerablen, sage ich, nein, es gibt auch die verkappten Narzissten. Die, die in diesem Pinienzapfen, in diesem schönen, kegelartigen, wie die Pinienkerne drinstecken. Das heißt, es sind sowohl grandiose Narzissten als auch verdeckt vulnerable Narzissten, die aber ihren Narzissmus gut verstecken und die wir nicht auf den ersten Blick erkennen. Das gibt es sowohl bei grandiosen Narzissten als auch bei vulnerablen und verdeckten. Und ich habe das so als Überbegriff definiert, um so ein bisschen diese Typologie, die ich in meinem Buch im zentralen Teil auch darstelle, zu erklären und zu zeigen. Es gibt viele Facetten von Narzissmus, grandios oder vulnerabel, da wo wir ihn gar nicht mal vermuten würden, wo man den zweiten oder den dritten Blick braucht oder das, was ich die Narzissmusbrille nenne.
Und es gibt Mischformen.
Oh ja, absolut, weil, ich erinnere mich nicht, ich glaube, Bärbel Wadetzki hat darüber auch im ersten Gespräch gesprochen mit dir. Der Narzissmus, das hat ja Alice Miller auch schon so gut erklärt, ist ja nichts anderes als eine Medaille, die zwei Seiten hat. Auf der einen Seite ist die grandiose und auf der anderen Seite ist die minderwertige Seite, die vulnerable. Die hat jeder Narzisst in sich. Und welche Seite die Prävalenz hat, hängt sehr stark von den Umständen ab. Es gibt Menschen, die durchaus grandios narzisstisch, zum Beispiel in ihrem beruflichen Kontext sind, und vulnerabel narzisstisch in Beziehungen. Das gibt es auch.
Ja, ist mir auch schon begegnet, sage ich mal vorsichtig.
Deswegen, es ist ein Komplex, das im Menschen drin ist und das sich auf verschiedene Arten und Weisen manifestiert und manifestieren kann. Vielleicht hat Trump auch seine minderwertig vulnerablen Momente, wer weiß.
Ja, wir wissen ja nie, das hat ja Michaela Huber so schön gesagt, wir wissen ja nie, wie der zu Hause ist, ne?
Ganz genau. Gestern haben wir erörtert mit Lisa Ortkies, wie es Melania wohl geht.
Genau. Und zu welchem Schluss seid ihr gekommen?
Ich habe gesagt, sie hat sich sehr gut damit arrangiert, weil es ihr nutzt. Mhm. Sie hat für sich eine Entscheidung getroffen, dass es für sie nützlich ist, aus welchen Gründen auch immer.
Ja, wenn man sich da einrichten kann, dann ist ja theoretisch auch eine Beziehung mit einem stark narzisstischen Partner theoretisch möglich, wenn man das will, oder?
Sie kann erwünscht sein oder notwendig sein. Beides ist möglich. Und wenn man es möchte oder es muss, kann man Strategien entwickeln. Auch hier sage ich immer, nicht bei physischer Gewalt und starker psychischer Gewalt. Also da, wo Gewalt im Spiel ist, ist für mich aus meiner Sicht immer nur die Trennung der einzige Weg. Und zwar Gewalt gegen die Person selbst oder auch Kinder oder Menschen, die hilflos sind aus dem nahen Umfeld. Mhm. Das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig zu sagen, ja, damit irgendwie nicht irgendwelches Opferblaming betrieben wird. Das muss man wirklich immer sagen. Und dann gibt es natürlich auch manchmal bei Menschen die Notwendigkeit, in bestimmten Beziehungen zu bleiben, weil es Abhängigkeiten gibt. Die können beruflich sein, die können privat sein. Und dann geht es immer darum zu gucken, was kann ich tun, um mich besser zu schützen? Aber auch hier sage ich immer, es ist wichtig zu fühlen, wo mein Limit ist, weil der Preis kann nicht der einer Erkrankung, einer Depression, eines Burnouts sein. Das darf der Preis nicht sein. Mhm. Also wenn ich es schaffe, mich gut abzugrenzen, gute Strategien zu entwickeln, dann ist Bleiben legitim und kann auch eine Wahl sein, ja, und eine freie. Aber immer im Respekt der eigenen Gesundheit, der psychischen und der körperlichen. Wenn du irgendwann erkennst, dass all das, was dir nicht gut tut, was nicht gut ist, was nicht gut läuft in deinem Leben, auch deine Erkrankungen, möglicherweise mit so einer ungesunden Beziehung, ob das jetzt zu den Eltern ist, dem Geschäftspartner oder dem Partner ist, wenn du das erkennst, dann hast du ja eigentlich den Auftrag und die Verantwortung, als erwachsener Mensch zu handeln. Und das erfordert aber sehr großen Mut und die Überwindung dieser Scham, die damit verbunden ist, dass einem das passiert ist. Das ist der wichtigste Aspekt. Und dann gibt es natürlich auch noch den Aspekt der Abhängigkeiten, der emotionalen, der finanziellen, der materiellen und so weiter. Aber in erster Linie ist es ja anzuerkennen, dass das, was mir nicht gut tut, möglicherweise genau das ist, worin ich seit Jahren und Jahrzehnten festhänge. Und ich müsste ja jetzt handeln. Ja, aber wie geht denn das? Kann ich nicht, will ich nicht, habe ich Angst, all das, ja, aus den besagten Gründen. Ne? Unser Gehirn mag nun mal die Gewohnheit und keine Veränderung. Und dann ist das Gewohnte, Ungesunde oftmals leichter auszuhalten, weil wir wissen, wie es geht. Dafür haben wir die Instrumente, wir haben aber nicht die anderen Instrumente, die müssen wir uns erst aneignen.
Und je länger wir bleiben, umso schwieriger wird es natürlich, ne? Weil die Synapsen ja immer manifester werden.
Ja, das ist so.
Ja. Ich würde so gerne, weil wir es tatsächlich in der Serie noch nicht gemacht haben, auch wenn es für mich mittlerweile fast so ein bisschen YouTube-Psychologie ist, aber diese narzisstischen Phasen, wenn man jemanden kennenlernt, der so immer nach denselben Strategien Menschen auswählt. Wollen wir mal durch diese berühmten Phasen gehen, die wir alle kennen, die ja fast lehrbuchartig häufig von dannen gehen, wenn wir auf einen stark narzisstischen Menschen treffen.
Meinst du einen grandios narzisstischen oder einen vulnerablen narzisstischen? Weil das ist ja, der Approach ist ja unterschiedlich.
Okay, dann fangen wir doch mal mit dem...
Wir können ja, danach wird's gleich, ja.
Okay.
Aber der Anfang ist ja unterschiedlich. Der grandiose Narzisst Love bombt dich, indem er mit seinem, wir sprechen jetzt im generischen Maskulinum, ja, ist das okay? Ich kann immer sehr schlecht gendern mit den Sternchen dazwischen, das gelingt mir immer nicht. Der grandiose Narzisst oder auch die grandiose Narzisstin geht mit dem großen Charme und diesem großen Ego auf Beutejagd und kriegt die Beute eben gerade durch diese Grandiosität. No, da ist alles groß, viel, toll. Du bist meine Zwillingsseele, so jemanden wie dich habe ich noch nie getroffen. Und es ist alles wirklich highest level. Da ist ja keine Normalität drin, sondern es ist alles gigantisch und toll und überhaupt. Und schnell vor allen Dingen auch, sehr schnell. Und diese grandiosen Menschen suchen sich in der Regel als Partner jemanden, der ganz toll ist, der ganz viele tolle Eigenschaften hat. Das hat Christina Diamantis, glaube ich, auch ganz gut beleuchtet in dem Gespräch. Mhm. Gesagt, der sucht nicht das kleine graue Mäuschen, das Opfer, sondern der sucht dich als erfolgreiche, selbstständige, autonome, gut aussehende Person, die all das gibt, mitbringt, was dem Narzissten zusätzlich Glanz verleiht. Ja, stellt dich auf ein Podest, idealisiert dich und fühlt sich dabei ganz toll und lässt dich dabei auch ganz toll fühlen. Der vulnerable Narzisst hingegen, der eher so in dem Opfersein da ist, oh, mir geht's so schlecht, das Leben ist so schwer, mir spielen immer alle übel mit, ich brauche Hilfe, sucht sich als Opfer, also als Gegenüber, als Partner, jemand, der genau das bedienen möchte, der helfen möchte, der darin aufgeht, jemanden zu unterstützen und in diesem Opfersein im Prinzip bestärkt. Ja, also da ist die Manipulation, die Jagd, das Jagdmuster ist das. Ne? Ich suche jemanden, der es toll findet, mich aus meiner Opferrolle rauszuholen und mir zu helfen, mich zu unterstützen und so weiter. Und immer da, wo jemand auf ein Podest gestellt wird und Idealisierung stattfindet, die ja der Anfang dieser Beziehung ist, passiert ja irgendwann automatisch die Entwertung, weil auf dem Podest steht man nicht lange, ja, niemand. Also entweder, weil der Narzisst irgendwann mal merkt, oh, diese Frau, die ich mir da ausgesucht habe, die ist ja viel toller als ich. Also muss ich sie jetzt mal schön vom Podest runterholen. Oder weil diese Frau, die ich mir da ausgesucht habe, ja, in Wirklichkeit ein ganz normaler Mensch ist. Die hat ja auch Fehler. Die hat ja vielleicht mal Fieber und Husten und Schnupfen oder die pupst oder was weiß ich was. Ja, also wenn dann einer dieser beiden Erkenntnisse eintritt, muss die zur Stabilisierung des eigenen Selbstwertes, dass sie ins Wanken geraten ist, muss das, was man den narzisstischen Discard nennt oder eben die Abwehr, das Wegwerfen, das ist das Abwerten beginnen, um sich selbst wieder zu stabilisieren. Dann merkt der Partner, hoppla, was ist denn hier los? Der ist doch plötzlich ganz anders, der war doch zu mir bislang ganz zauberhaft und freundlich und liebevoll und was. Und plötzlich sagt er zu mir, willst du wirklich in dem Kleid heute Abend ausgehen? Du siehst aber irgendwie ziemlich aus wie eine Presswurst da drin. Ja? Dann denkst du, ups, was ist denn hier passiert? Ja? Manchmal wird diese Entwertung sehr subtil gemacht, manchmal wird sie aber auch ganz platt und plakativ platziert. Und was dann passiert, ist, dass dieser perfekte Topf, der zum Deckel passt, denkt so, oh, er hat ja recht, ich habe mir wirklich ein bisschen zugenommen. Anstatt zu sagen, sag mal, spinnst du, ich sehe in dem Kleid toll aus und wenn es dir nicht passt, gehe ich halt eben alleine aus, kommt genau das, was der Narzisst in seiner Intention ja auch hatte, dich klein zu machen und es funktioniert. Und du suchst die Schuld, die Verantwortung bei dir und gelobst Besserung. Ja, und dann bist du schon gefangen in diesem Spiel, das oftmals Jahre und Jahrzehnte dauern kann, weil in dem Moment, in dem du sagst, oh, das lasse ich mir aber nicht gefallen oder ich spreche das mal an, wie behandelst du mich und das geht doch gar nicht, kommt möglicherweise auch die Entschuldigung, oh, das werde ich nie wieder tun und nein und ich liebe doch nur dich und lass es uns doch mal versuchen. Und dann geht der ganze Kram wieder von vorne los. Der sogenannte narzisstische Beziehungszyklus. Und es gibt Menschen, die brauchen von diesen Zyklen von Lovebombing, Idealisierung, dann Entwertung, dann wieder die Entschuldigung, die Versöhnung und wieder von vorne, brauchen davon ganz viele. Immer wieder. Und täglich grüßt das Murmeltier. Mhm. Mhm. Und einige können nie gehen. Und andere schaffen das.
Du hast das gerade so wunderbar beschrieben, dass diese Manipulation, und die sorgt ja dann auch häufig für die kognitive Dissonanz im Nachhinein, dass die Manipulation eben sehr subtil vonstatten gehen kann. Das muss nicht unbedingt sein, du bist dick geworden oder du bist so oder so, sondern es können diese kleinen im Alltag versteckten Sätze sein. Zum Beispiel, willst du das wirklich anziehen? Oder hast du immer noch Hunger?
Mhm. Ganz genau. Bist du aber noch nicht satt? Mhm. Ganz genau. Oder, oh, das macht mich aber traurig, wenn du jetzt heute Abend dieses Kleid anziehst. Zieh doch lieber das Grüne an, das ich dir geschenkt habe.
Mhm. Wann geht das in der Regel los, zeitlich?
Oh, das ist ganz unterschiedlich. Ich höre von Menschen, die zu mir kommen und erzählen, ja, das ging ungefähr so nach 3 Monaten los. Und andere sagen, oh, die ersten 5 Jahre war alles toll. Das ist ganz unterschiedlich. Das hängt davon ab, wie gut die Zufuhr funktioniert hat, wie gut der Narzisst gefüttert wurde in seinen Bedürfnissen, ab wann er oder sie das Gefühl bekam, oh, hier kriege ich aber nicht mehr genug, ich muss jetzt hier mal für Nachschub sorgen, indem ich eben ein bisschen manipuliere. Das hängt davon ab, wie gut das gesamte Leben eines Narzissten funktioniert. Also es kann zum Beispiel sein, Beziehung läuft gut, aber es gibt Ärger im Job. Ja, dann muss ich das ja auch irgendwo abladen und das tue ich dann in der Beziehung. Also man kann nicht sagen, wie lange das dauert, aber es passiert früher oder später immer. Und wenn ich dann Menschen frage, jetzt gerade habe ich ein neues Paar in Paartherapie, da hat sie im Vorgespräch gesagt, hat erzählt von einem Mann, der wohl ziemlich starke narzisstische Verhaltensweisen zeigt und auch sehr abwertend zu ihr, zu den Kindern ist. Und als ich sie gefragt habe, wann das anfing, da meinte sie, ja, sie hat jetzt sehr lange in ihren Erinnerungen gekramt, aber es fing eigentlich schon sehr früh an, nur sie wollte es partout nicht wahrhaben.
Mm, das kenne ich auch. Also wo eigentlich schon nach 6 Wochen es Situationen gab, wo ich dachte, ugh.
Und dieses Wahrnehmen, eine der ersten und wichtigsten Red Flags und dann auch Reaktionen darauf sollte sein, wenn ich mich schlecht fühle, schlecht behandelt fühle, nicht wahrgenommen fühle, wenn ich ein Störgefühl habe, dann hat das eine Berechtigung und dann darf ich dahin fühlen und ich darf es hinterfragen. Zum Beispiel, ich jetzt spreche von mir persönlich, aufgrund dieser extremen Empfindlichkeit, die ich habe, und ich habe auch eine chronische Krankheit, ich weiß, dass ich wirklich auch sehr anstrengend sein kann. Also wenn alle im Raum sich mit der Temperatur wohlfühlen, kann es durchaus sein, dass ich sage, mir ist es zu kalt. Mhm. Und dann weiß ich, dass wenn ich sage, ich friere, aber hier ist es kalt, es ist nicht unbedingt den anderen auch kalt ist. Aber ich darf dieses Gefühl wahrnehmen und dann sagen, okay, die anderen frieren nicht, das liegt schon an mir, also da sind nicht die anderen schuld, dann ziehe ich mir halt eben noch einen Pullover an. Ja, aber ich darf meiner Wahrnehmung schon erstmal Gehör verschaffen und sie dann hinterfragen, ja, weil es gibt natürlich auch, und wenn wir jetzt hier gerade in der vulnerablen narzisstischen Seite sind, es gibt halt Menschen, die fühlen sich immer als Opfer und die finden alles immer blöd und anstrengend um sich herum und so weiter. Also dieses Traue deiner Wahrnehmung bedeutet, nimm sie wahr und stell sie auf den Prüfstand, hinterfrag sie. Und wenn du dich dann im Spiegel anguckst und sagst, ja, ich habe 2 Kilo zugenommen, aber ich mag mich in diesem Kleid, dann darf ich das auch spiegeln, ja? Und sagen, du weißt du, ich gefalle mir aber in diesem Kleid. Mhm. Aber was passiert, wenn ich jetzt sage, ich gefalle mir aber in diesem Kleid, dann bekomme ich ja entweder eine weitere Abwertung oder möglicherweise den Liebesentzug. Möglicherweise werde ich verlassen. Ja, das kann ich ja gar nicht ertragen. Also ziehe ich mir ein anderes Kleid an und fange ab morgen eine Diät an. Obwohl ich mich eigentlich mit den 2 Kilo mehr ganz wohl fühle.
Ja. Mhm. Du hast ja gerade schon eine Red Flag genannt. Für mich ist mittlerweile schon eine Red Flag, wenn jemand ganz schlecht über die Ex-Partnerin
spricht. Ganz wichtige Red Flag.
Und wir werden übrigens, das haben wir im Vorgespräch, das ist auch dir ein großes Anliegen, auch nochmal über diesen grandiosen Narzissmus in Frauen, weil du hast es gerade schon gesagt, wir sagen der Einfachheit halber, wir sprechen immer häufig von Männern, die nur die Narzissten sind, aber das ist großer, großer Quatsch. Es gibt auch Frauen, die sehr pathologische und sehr schädigende Verhaltensmuster haben, das auch nochmal so als Erwähnung zwischendrin. Also, für mich eine absolute Red Flag, entweder schlecht über die Ex-Partnerin oder die Ex-Partnerinnen sogar sprechen. Was ich schon alles gehört habe, die waren Monster und die war eine Borderlinerin und die war völlig verrückt. Da wäre ich heute sehr, sehr aufmerksam, wenn ich sowas höre. Oder wenn jemand auch so gar keine Verantwortlichkeit bei sich sieht, was das Scheitern zum Beispiel der Ehe angeht oder einer Langzeitbeziehung. Wenn man dann fragt, wieso ist denn eure Ehe auseinandergegangen? Und dann kommt irgendwie nur so, ja, XY, die hatte einfach hier und da einfach ein Thema und das hat nicht funktioniert. Ja, da würde ich auch sofort aufstehen mittlerweile.
Also das ist mit den Ex ist ein ganz wichtiges Thema, weil was passiert, wenn jemand dir erzählt, wie schrecklich und schlimm die Ex waren? Wenn du jetzt ein Mensch bist mit einem absolut stabilen Selbstwertgefühl, dann denkst du, kann ich mir schwer vorstellen, dass nur die anderen so schlimm waren. Wenn du aber eine potenzielle, gut taugliche Beute für so einen narzisstischen Menschen bist, weil du nicht so ganz stabil in deinem Selbstwertgefühl bist, dann denkst du, oh, ich bin jetzt aber diejenige, die dich retten kann. Mit mir wird es alles anders.
Ah, wie oft ich das gedacht habe.
Und schon bist du in der Falle. So funktioniert ja das.
Ja.
Ja? Und ich würde zu jedem, der mir erzählt, wie schrecklich die Ex sind, würde ich sagen, aha, und tschüss. Mhm. Ja? Aber wenn du eine gewisse Prägung bereits hast, ein bestimmtes vielleicht Entwicklungsbindungstrauma, bestimmte Erfahrungen gemacht hast mit Beziehungen, dann denkst du, jetzt komme ich und ich rette dich. Und das ist ja der Grund, warum narzisstische Menschen, egal ob es die Vulnerablen oder die Grandiosen sind, immer den Topf zum Deckel passend finden, weil da ist immer jemand, der sagt, ich werde dich jetzt aber retten. Ja? Und schon sitzt du in der Falle. Ja? Ein ganz weiterer wichtiger Aspekt ist auch, wie, also einmal dieses Idealisierungsthema auch, nur wenn du merkst, diese Zwillingsfantasie, nur wenn jemand dir sagt, du bist meine Zwillingsseele, ich habe noch nie so jemanden getroffen wie dich, nach dreimal, wo man sich gesehen hat oder schon beim zweiten Mal. Diese Zwillingsfantasien sind unglaublich gefährlich. Die haben nichts mit der Realität zu tun. Das sind reine Projektionen. Es gibt keine Zwillingsseele, weil das wären ja dann wir selber.
Halleluja, ich danke dir so sehr. Auf Social Media ist dieses ganze, ich habe das bei der Christina ja, glaube ich, schon gesagt, dieses Twin Flame Gequatsche gerade.
Furchtbar.
So gefährlich, wo dann auch häufig steht, Twin Flames sind häufig, müssen durch eine ganz schwere Zeit miteinander, damit sie sich aber dann endlich finden und entfalten. Und das, was beschrieben wird, ist im Grunde genommen eine hochtoxische Beziehung mit hochtoxischen Dynamiken und ein Missbrauch.
Und ein gegenseitiger. Dann, es gibt nämlich auch den gegenseitigen Missbrauch. Ja, also es ist nicht immer nur eine Einbahnstraße. Es gibt die Zwillingsseele nicht, weil das wären ja dann wir selber. Und wenn wir uns verlieben, verlieben wir uns ja sowieso erstmal in eine Projektion. Das ist ja normal. Ja, da ist am Anfang in einer Beziehung, auch in der gesündesten, ist ganz viel Projektion. Und dann sagen wir Paartherapeuten, sagen immer, eine echte Beziehung fängt frühestens nach einem Jahr an, wenn man dann mal die rosarote Brille absetzt. Ja, und dann beginnt der Realitätscheck und man guckt, passen wir zusammen. Aber wenn jemand ein instabiles, fragiles Selbstwertgefühl hat und da kommt jemand und sagt dir, du bist meine Zwillingsseele, ich habe noch nie so eine Frau oder so einen Mann wie dich getroffen und das matcht doch alles so perfekt, dann denkst du gleich, um Gottes Willen, ich bin im Himmel gelandet, na endlich. Ja? Und dann denkst du, wenn deine Freundinnen zum Beispiel sagen, oh du, Kathi, pass mal ein bisschen auf, ihr seid doch alle nur neidisch. Ja, weil du möchtest gerne in dieser Zwillingsseelenfantasie möchtest du gerne bleiben, weil das fühlt sich extrem komfortabel und gut an am Anfang. Aber das ist eine Idealisierung. Also das ist eine weitere Red Flag. Ja, aufpassen. Und dann gibt es noch einen weiteren Indikator, der sehr wichtig ist und den kann man auch oft schon recht früh erkennen. Das ist, wie gehen Menschen mit unvorhergesehenen Situationen und mit Planänderungen um? Weil Eine gesunde Psyche ist eine stabile Psyche, die flexibel, also stabil im Sinne von beweglich, ja, stabil beweglich, ne, wie so eine Birke. Ich kann mich biegen, ohne zu brechen. Ich kann mich anpassen. Ich kann auf, du, heute Abend gehen wir nicht zum Chinesen, obwohl wir da gebucht haben. Ich habe jetzt Lust auf einen Italiener. Und der reagiert schon ganz komisch. Dann denkst du, wo ist denn das Problem? Ja, also wie gehen die mit Stress um? Wie gehen die mit Planänderungen, mit unvorhersehbaren Dingen ab? Das ist auch nochmal ein Indikator. Ganz wichtiger, auf den viele nicht erstmal reagieren.
Darf ich da kurz ein Beispiel aus meinem Leben geben? Weil genau das, also man ist verabredet zum Beispiel für Donnerstagabend und Donnerstagmittag stellt man fest, ich habe Migräne, ich bin todmüde.
Ja.
Das, was ich heute Abend brauche, ist eine Couch und man ruft an oder schreibt eine nette Nachricht. Du, sei mir nicht böse, Self-Care first, ich muss heute Abend auf die Couch. Auf der anderen Seite große Enttäuschung.
Ja. Ganz, ganz wichtig, weil wir sind nicht verantwortlich für das Glück des anderen. Unter Erwachsenen ist jeder für sein Glück selbst verantwortlich und die Beziehung darf eine Bereicherung sein, aber nicht ich bin verantwortlich. Ja, man kann sagen, das tut mir leid, ich bin ein bisschen enttäuscht, ich hatte mich gefreut, das ist alles okay, ja. Aber that's it, gute Besserung und dann bis morgen oder bis übermorgen, ja. Und das ist nämlich auch das, was sich daran anschließt, ist, kann ich deine Grenzen, deine Wahrnehmungen, deine Sichtweisen annehmen und respektieren? Ja, weil dieses, das sagt der Jens Korsen so schön, alle Paare, die zu mir kommen, müssen immer das Buch von Jens Korsen lesen, Liebe oder warum in Wahrheit das größte aller Gefühle eine Haltung ist. Er sagt ja immer, wir müssen die Andersartigkeit des anderen akzeptieren. Wir müssen einfach verstehen, dass dein Gegenüber ist, der ein anderer Mensch ist, mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Und das, was in narzisstischen Beziehungen passiert, ist dieser Mangel an Normalität und dieser und es ist eben nicht dieses Akzeptieren, dass der andere anders ist. Es muss immer alles im Gleichklang sein. Es muss alles immer groß sein. Es muss alles immer viel sein. Und diese Normalität, die Langeweile, die Bodenständigkeit, das sind alles Dinge, die in narzisstischen Beziehungen keinen Platz haben. Da ist immer alles super, extra duper oder Drama.
Ja. Hat das auch mit dieser Sucht nach Cortisol, Adrenalin zu tun?
Dopamin, ja, natürlich.
Dopamin.
Natürlich. Also da ist ein starkes Ungleichgewicht im Belohnungssystem vorhanden. Das heißt, ich brauche immer diese Kicks, damit mein Gehirn auch ordentlich mit Dopamin geflutet wird, weil sonst fühle ich mich nicht gut. Ja, und im normalen Alltagsleben eines, sagen wir mal, einigermaßen stabilen, gesunden, psychisch stabil gesunden Menschen gibt es einfach auch die Langeweile, ne? Also vor der Erleuchtung und nach der Erleuchtung musst du halt eben Holz hacken und Wasser holen.
Jack Kornfield.
Ja, und das ist eben die Realität des Lebens ist eigentlich die Normalität. Michelle Obama, das letztens auch, habe ich kurz irgendwo gesehen auf Social Media, irgendwo das auch so schön gesagt. Die Menschen heute, gerade die Jungen, wünschen sich so ein Leben, das voller Peaks ist, wo alles toll, alles besonders ist. Und das Leben ist aber, und das ist für Narzissten ein ganz großes Thema, das Leben ist die meiste Zeit, die größte Strecke unseres Lebens, ist das Leben Normalität, nichts Besonderes, zum Teil auch Langeweile, auch öfter mal Frust, Dinge, die nicht gelingen, auch einfach nichts Besonderes. Und dann können wir umso mehr Momente der Besonderheit genießen, Freude, aber eben auch Trauer, Verlust und so weiter. Ja? Und für narzisstische Menschen sind normale Gefühle nicht aushaltbar. Da muss immer dieses Mehr drüber sein. Ja? Deswegen haben die narzisstischen Beziehungen oft auch diese intensive, überbordende Sexualität und diese Höhen und Tiefen. Ja? Und da leben zwei Menschen, die sich gegenseitig in einer Art Traumabindung dann schon fast befinden und von einem Dopamin- und Adrenalinrausch zum nächsten Cortisol-Tief rauschen und rauf und runter. Und dagegen befeuern sie sich selbst, ne? Und tanzen diesen narzisstischen Beziehungstango, so wie ich das nenne, weil dazu gehören zwei. Die machen das gemeinsam. Das muss man sich immer bewusst machen. Auch hier Damit wäre vielleicht Christina Diamantis nicht ganz so einverstanden mit mir, aber ich sage immer, wir sind da in diesen Beziehungen zu zweit. Und wir haben die Verantwortung, wenn wir ganz früh merken, holla, hier stimmt was nicht, haben wir die Verantwortung zu handeln. Und die Gründe, warum wir es nicht tun können, die können absolut verständlich und auch entschuldbar sein. Ja? Bindungstrauma, Erfahrung, alles. Aber trotzdem müssen wir da hingucken. Und wenn du 20, 30 Jahre in so einer Beziehung bleibst, dann darfst du das oder musst Wege finden, um das, um damit gut umzugehen, aber in der Eigenverantwortung, ja? Mhm. Und in der Erkenntnis, dass du dieses Spiel auf eine gewisse Art und Weise mitspielst. Weil wenn du damit aufhörst, verliert der Narzisst das Interesse und sucht sich eine andere Beute. Das ist so. Die brauchen ihr Futter. Und wenn du es ihnen nicht mehr lieferst, und zwar gar nicht, dann passiert da auch was, ja?
Mhm. Da gibt es den Discard, wenn die neue Zufuhr gefunden ist. Ich gehe da total mit dir, und weil das eben auch meine Erfahrung ist, wir haben uns im Vorgespräch kurz darüber unterhalten, dass ich ja Menschen, die mein Newsletter lesen und mir auf Instagram folgen, wissen, dass ich jetzt gerade nicht so eine glorreiche Serie hinter mir habe mit Trennung und zwei Todesfällen. Und ich hatte fast 1:1 die gleiche Serie 2016 schon mal, und es ist für mich so interessant, diesen Unterschied wahrzunehmen und dann mir auch meines eigenen Wachstums und dieses langen Weges bewusst zu werden, den ich hinter mir habe. Denn 2016, nach dieser Serie, der letzte Vorfall war der Tod meines Vaters, bin ich dann auf eine Dating-Plattform gegangen, weil ich diesen Schmerz im Innern überhaupt nicht halten konnte und überhaupt nicht ausgehalten habe und brauchte halt irgendwie Dopamin, Oxytocin, Adrenalin, das ganze geile Zeug, das unser Gehirn so abfeuert. Und was dann aber im Ende passierte, war, dass ich, um dem Schmerz zu entkommen, noch mehr Schmerz erzeugt habe. Weil natürlich ich in der Verfassung, in der ich war, höchst vulnerabel, tief verletzt, völlig wackelig, total instabil. Und ich habe mal von der Dr. Ramani gehört, dass wir besonders empfänglich sind für solche Jäger, wenn wir in Transition sind, also wenn wir in so Übergangssituationen sind, vielleicht in einer neuen Stadt, in einem neuen Job oder wir haben eine schwierige Zeit hinter uns, dann dürfen wir besonders achtsam sein. Ja. Und ich habe mir damals dann selber nochmal so viel Schmerz zugefügt, weil ich natürlich die ganzen Raubtiere, die auf Online-Dating-Plattformen nach dem nächsten Opfer Ausschau hielten, angezogen habe wie die Motten das Licht. Und jetzt war es so in den letzten 9 Monaten, dass ich einfach sein konnte. Ich habe mir keine Zufuhr gesucht. Ich bin nicht in eine neue Beziehung. Ich habe nicht angefangen zu rauchen. Ich habe nicht angefangen zu trinken. Ich habe nicht geshoppt wie eine Irre. Es ist überhaupt kein Vergleich zu dem, was es vor 9 Jahren war. Und das ist doch irgendwie schön, sich das auch bewusst zu machen, auch mal wieder zurückzublicken, jetzt nicht nur in Bezug auf mich. Ich teile ja hier persönliche Dinge, damit Menschen sich darin wiederfinden können. Sich das bewusst zu machen, warum habe ich das eigentlich damals gemacht? Was war die Konsequenz dessen? Nämlich ich war missbräuchlich mir gegenüber und habe ganz schreckliche Dinge mit mir tun lassen. Und jetzt muss ich das nicht mehr machen. Und das ist doch wunderbar. Die narzisstischen Anteile sind integriert.
Ja, und das bedeutet ja auch, dass du jetzt wirklich Verantwortung für dich übernommen hast. Und Verantwortung für sich zu übernehmen bedeutet, unsere Emotionen anzunehmen und sie auszuhalten. Und dazu gehören der Schmerz, die Trauer, die Schuld, die Scham, die Angst. Ja? Was versuchen wir immer, wenn wir diese narzisstischen Anteile haben? Wir versuchen, das alles zu betäuben. Wir wollen das nicht fühlen, wir können das nicht fühlen. Und deswegen sage ich immer, also erstens eine wichtige Empfehlung, die ich Menschen immer gebe, die zu mir kommen, ist, wenn ihr aus einer narzisstischen Beziehung kommt, verordnet euch selbst eine Abstinenz von mindestens 1 Jahr, bevor ihr neue Beziehung geht, mindestens. Und in dieser Zeit guckt gut auf euch, auf eure Themen, geht in Therapie, lasst euch helfen, guckt dahin. Das ist das eine. Und das andere ist, der Satz stammt von, ich weiß auch nicht mehr von wem, steht auch in meinem Buch, Gefühle können uns nicht umbringen, nur das, was wir gegen sie tun. Ja?
Wow.
Und dieses Lernen, ich habe das mal in einem meiner Reels auf Instagram gesagt, da gab es viele empörende Reaktionen. ich habe gesagt, ein probates Mittel, um gegen diese Sucht anzukämpfen. Und damit meinte ich natürlich nicht schwere Substanzsucht, sondern ich meinte vor allen Dingen diese emotionale Sucht nach Wiederfutter und Dopamin in der narzisstischen Beziehung. Ein gutes Antidot, ein Gegenmittel dagegen ist einfach zu lernen, mit unseren Emotionen zu sitzen. Sit with your emotions und lass sie kommen und gehen. Halt sie aus, lerne sie auszuhalten. Und Trauer, Scham, Schuld, Angst sind Emotionen, die uns sehr einsam fühlen lassen. Aber ich finde auch, auf eine heilsame Art alleine fühlen lassen, weil wir merken, dass wir das bewältigen können. Also wir können lernen, das zu bewältigen. Und wenn wir es nicht tun und uns wieder betäuben, ist das, weil wir nicht gelernt haben, mit einer guten Nervenregulation als Kinder, weil wir nicht gut koreguliert wurden, zum Beispiel von unseren Bezugspersonen, haben wir nicht gelernt, mit diesen Emotionen gut umzugehen. Und dass sie einfach zu uns gehören. Ja, wenn ich einem Kind, das traurig ist oder wütend, spiegle, sei doch nicht so wütend, das tut man nicht, jetzt reiß dich zusammen, dann bekommt ein Kind sofort das Gefühl, ich bin nicht richtig mit diesen Gefühlen. Ja? Wenn du deinem Kind zeigst, ja, ich verstehe, Hansi, dass du wütend bist, weil du das Schokoei nicht kriegst, aber du kriegst es trotzdem nicht und ich bleibe jetzt hier bei dir, bis deine Wut vorübergeht, die darf sein, dann lernst du dich selbst mit diesen Emotionen anzunehmen. Und das ist etwas, was überall da, wo Narzissmus drüber steht, nicht möglich ist. Und das ist ein wichtiges Training. Und das ist das, was du durchlaufen hast mit dir selbst in dieser zweiten Phase, in der dir fast seriell wieder fast die gleichen Dinge passiert sind wie damals. Nur gehst du jetzt anders damit um. Ja. Und dann bist du auch eben keine leichte Beute für andere, weil du dich einfach nicht zur Beute machst.
Ja. So ist das.
Aber die Menschen, die Narzissmus-Erfahrung haben, gehen immer von einer Beziehung in die nächste. Alleinsein ist bedrohlich. Wo kommt denn dann das Futter her übrigens, die Zufuhr?
Ja gut, Zufuhr kann ja auch zum Beispiel aus dem Job kommen, oder? Das ist ja natürlich auch sehr beliebt. Karriere, Erfolg.
Ja, dann suche ich mir aber eben eine Ersatzdroge. Und es geht darum, eigentlich einen Entzug zu machen, ohne Droge auszukommen.
Wie erkenne ich denn eigentlich den Unterschied, das ist ja gar nicht so easy, wird übrigens auch viel besprochen im Internet, zwischen einem stark narzisstischen Menschen und einem Menschen mit einem ängstlich vermeidenden Bindungsstil? Weil häufig sind die Strategien ähnliche, ne?
Das ist ganz schwer zu erkennen. Das ist eigentlich für einen Laien kaum möglich. Also erstens muss man sagen, der vulnerable Narzissmus, auf den das ja zutrifft, dieses ängstlich Vermeidende, weil der grandiose Narzisst ist nicht ängstlich vermeidend, sondern der haut drauf, der geht rein in die Vollen. Dieses ängstlich Vermeidende und diese unsicher und ambivalenten Bindungsstile, also vorweg nochmal, grandios narzisstische Menschen sind eigentlich tatsächlich Beziehungsvermeider, also Bindungsvermeider, nicht Beziehungs-, sondern Bindungsvermeider. Die wollen nicht in Bindung gehen, da sind sie daran überhaupt nicht interessiert, die wollen nur Macht und Kontrolle. Deshalb, sie gehen in Beziehung, weil sie Macht und Kontrolle wollen. Die suchen keine Bindung. Die vulnerablen Narzisstischen hingegen suchen die Bindung, aber haben eigentlich Angst davor, die sind so ambivalent oder abweisend und weißt immer nicht, wo du dran bist. Für all das gab es ja bis vor kurzem gar keine Diagnosemöglichkeit in ICD oder DSM, also in diesen Katalogen, in denen diese Persönlichkeitsstörungen kodiert werden. Bislang konnte immer nur das Grandiose diagnostiziert werden. Jetzt können wir mit ICD-11, mit unterschiedlichen Diagnosekriterien auch den vulnerablen Narzissmus diagnostizieren. Aber es gibt da sehr viel Überschneidung mit Depressionen, mit ängstlich vermeidenden Persönlichkeiten und so weiter. Ein Unterschied vielleicht, den man aber nicht auf den ersten Blick so leicht erkennt, ist, der Narzisst, der vulnerable Narzisst ist immer in dieser Opferhaltung. Ja? Der sucht die Beziehung und die Bindung, um dort Opfer zu sein und seine Zufuhr zu bekommen durch die Unterstützung. Der wirklich ängstlich vermeidende, also gerade wenn wir jetzt hier sogar von einer vermeidenden, instabilen Persönlichkeitsstörung sprechen, ist jemand, der eher in den Rückzug geht, der gar nicht die Beziehung sucht, ja, weil er viel zu viel Angst hat, entwertet zu werden, nicht geliebt zu werden. Also geht er eher vollkommen in die soziale Isolation und den Rückzug. Und die vulnerablen narzisstischen Menschen sind schon die, die die Bindung suchen, weil die brauchen ja die Bestätigung von dem anderen, ne? In ihrem Opfersein. Oh ja, du Arme, komm, ich bepuschel dich hier. Aber dann gehen sie natürlich wieder in die Entwertung und die Zurückweisung und die Manipulation, wie das halt alle Narzissten tun, weil sie wollen ja Kontrolle und Macht. Ja, also das ist sehr schwierig zu unterscheiden. Ich finde, das ist auch gar nicht so wichtig für einen Laien, weil was suchen wir, wenn wir einen Partner, jetzt reden wir mal von den privaten, von den Liebesbeziehungen, ja? Was suchen wir, wenn wir eine Beziehung möchten oder suchen? Wir suchen ein gutes Gleichgewicht zwischen unserem Bedürfnis nach Autonomie und nach Bindung. Ja, wir brauchen ja beides, um uns gut zu entfalten. Und was brauchen wir dafür? Wir brauchen Menschen, die in der Lage sind, sich sicher zu binden. Die also keine Angst haben vor tatsächlicher Intimität und Nähe. Und das haben sowohl narzisstische Menschen haben Angst vor Intimität und Nähe, als auch all die unsicher und ambivalent oder abweisend gebundenen, wie auch immer. Das heißt, immer da, wo ich merke, dass diese Bindung sich nicht auf eine gesunde Art und Weise entwickelt, wo also wir nicht in Resonanz gehen miteinander, wo nicht die Akzeptanz für die Andersartigkeit des anderen ist, wo meine Wahrnehmungen und meine Werte nicht respektiert und akzeptiert werden, ist es eigentlich relativ wurscht, ob der, der uns dagegenüber ist, ein Narzisst ist oder einfach nur ein bindungstraumatisierter Mensch, ein ängstlich vermeidender, weil, ganz wichtige Botschaft, wir können die nicht heilen. Ja? Deswegen ist es vollkommen wurscht, was der gegenüber für ein Thema hat oder die gegenüber. Geh daher und kümmere dich um deinen Kram und dann können wir gucken, ob eine Beziehung gelingen kann. Ja? Und wenn aber bei mir plötzlich dieser Retterinstinkt oder dieses Helfersyndrom anspringt, oh, du bist ängstlich vermeidend in der Bindung, komm, ich helfe dir, das zu heilen. Nein, das wird nicht funktionieren. Ja?
So ist das leider.
Das ist die bittere Wahrheit. Absolut. Du kannst Narzissten nicht gesund lieben und nicht retten, es sei denn, sie wollen es selbst.
Wie gehe ich denn mit ihnen um, wenn ich sie nicht meiden kann, weil sie zum Beispiel Teil meines täglichen Berufslebens oder meiner Herkunftsfamilie sind oder weil ich einfach noch nicht die Kraft habe, die Kapazität oder die Unterstützung, mich aus einer Beziehung zu befreien?
Wie ich immer sage, mit dem sich Zulegens eines dicken, langen, großen Teflon-Umhangs, also Abgrenzung, aber wie, das ist ja immer so leicht gesagt, also als erstes braucht es, finde ich, das Verstehen der Beziehungsdynamik, wie die funktioniert. Das heißt, theoretisches Wissen darüber, wie diese narzisstischen Beziehungsdynamiken funktionieren, finde ich, ist das A und O. Also lest ein paar gute Bücher oder hört ein paar gute Podcasts zum Beispiel. Ja?
Educate yourself.
Educate yourself. Das zweite ist, understand yourself. Ja? Verstehe, was hat das mit mir zu tun? Erkenne dich selbst. Ja? Warum dockt der oder die bei mir an? Auch der Chef, ja, der narzisstische. Was macht das mit mir? Was hat das mit mir zu tun? Wo ist meine Vulnerabilität, meine Empfindlichkeit, mein eigener Narzissmus sozusagen, ja? Das sind die zwei ersten wichtigsten Punkte. Wenn ich das erkannt habe und verstanden habe, dann kann ich relativ leicht die manipulativen Maschen des Gegenüber durchschauen, weil die funktionieren immer nach dem gleichen Muster. Ja? Narzisstische Menschen brauchen Bestätigung, Anerkennung, Lob, Zufuhr, Futter und möchten gerne bewundert werden. Ganz einfach. Also entweder du entscheidest dich, ich gebe ihnen das, ohne aber damit mich selbst zu verleugnen und kaputt zu machen und fertig zu machen. Also ich geb dem Tiger seine tägliche Dosis, Fleisch, Zucker, was auch immer, der Affe gibt dem Zucker. Und oder beginne dich innerlich abzugrenzen. Die Ramani Durvasola, die ich ja so toll finde, sagt so herrlich, einen Narzissten Grenzen zu setzen, ist wie der Versuch, ein Stachelschwein zu umarmen. Ja, du wirst dir wehtun. Weil was macht ein Narzisst? Ein Narzisst liebt es, deine Grenzen zu überrennen und sie niederzutrampeln. Also setz deine Grenzen eher innerlich. Das heißt, ich verstehe und akzeptiere und habe begriffen, dass dieser Mensch so ist, wie er ist. Mein Anteil ist der und der, ich kann mein Gegenüber nicht ändern, aber ich möchte besser für mich sorgen. Ja, das bedeutet aber auch, dass du damit automatisch kapiert hast, dass du in dieser Beziehung nicht das kriegen wirst, was du eigentlich suchst. Du wirst es da nie kriegen. Du kannst aber entscheiden zu bleiben, weil es zum Beispiel der Job ist und du brauchst den. Also verhalte ich mich regelkonform, ja? Und ich verbünde mich mit anderen. Das ist ganz wichtig, ja? Weil zum Beispiel, was ich oft erlebe, ist, dass Menschen sagen, sie haben einen hochgradig narzisstischen Partner, zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal den narzisstischen Mann, und alle sagen, die Mutter, die Freundin, aber wieso, der ist doch so toll, was hast du eigentlich? Ja? Das heißt, ich muss wirklich A, lernen, meiner eigenen Wahrnehmung zu trauen und B, das den anderen auch zu sagen und diese Schamgrenze zu überwinden und zu sagen, nee, der ist wirklich ein Arschloch, der behandelt mich wirklich schlecht und hinter verschlossenen Türen passiert das und das. Ja? Das heißt auch ein nicht bloßstellen des Narzissten, aber ein darüber reden. Gerade in Unternehmen, wo es narzisstische Chefs gibt, ist es ganz wichtig, dass sich die Mitarbeiter austauschen, dass die sich verbünden, dass die sich gegenseitig unterstützen. Weil, na, was ist mit Narzissmus immer implizit und verbunden? Scham. Warum passiert mir das? Warum bleibe ich das hier? Warum, vielleicht liegt es an mir? Vielleicht bin ich schuld? Nein. Ja? Und dieses da mit einem größeren Selbstbewusstsein, einer größeren Klarheit, sich selbst zu begegnen und zu sagen, nein, meine Wahrnehmung ist vollkommen richtig. Hier passiert Misshandlung, hier passiert Missbrauch. Ja, ich spreche das an, ich zeige es auf und ich bin mir klar, dass ich es wert bin, gut für mich zu sorgen, mich zu schützen und meine Kinder. Ja, auch nochmal ein ganz wichtiges Thema.
Selbsthilfegruppen, Gruppentherapie?
Also die Ja und Nein. Also alles, was mit Selbsthilfe, also Selbsthilfe sind leider oft so Vereine, in denen da nur Leute sitzen, die sich selber gegenseitig bemitleiden. Mhm. Und es fehlt eine leitende Figur, die psychologisch gebildet ist, die sagt, nee, guck mal, was das mit dir selber zu tun hat. Aber natürlich sich mit Gleichgesinnten zusammenzutun, ich bin ja natürlich als Therapeutin ein Fan davon, dass man in Therapie geht, ja, und versteht, wie meine eigenen Muster sind und warum mir das passiert. Das passiert uns nicht grundlos. Und als erstes dürfen wir dann das betrauern, uns selbst und das, dass es uns passiert ist. Ja? Und dann dürfen wir sagen, okay, und jetzt krempel ich die Ärmel hoch und wie geht's jetzt weiter? Und das bedeutet auch, Strategien zu entwickeln, nicht übereilt zu handeln, ja, keine plötzlichen Affekthandlungen, sondern es sei denn, es ist Gewalt da, ja, dann sage ich immer, Polizei holen und weggehen, Frauenhaus, was auch immer man alles braucht, aber in der normal, in Anführungsstrichen, normal missbräuchlichen Beziehung, was eigentlich, nein, der Begriff ist blöd, aber in einer Beziehung, in der der Missbrauch sich in akzeptablen Grenzen hält, plan deinen Ausstieg in Ruhe.
Also für mich war es auch essentiell, Zeugenschaft zu haben.
Absolut.
Tatsächlich, weil diese Erfahrung, also ich finde den total toll, keine Ahnung, was du schon wieder für ein Problem hast. Ja, das ist wirklich schrecklich, weil dann fängt man nämlich an, der eigenen Wahrnehmung zu misstrauen. Deswegen finde ich eine Zeugenschaft wichtig, also entweder in Therapie oder eben, wie du sagst, auch mit Verbündeten. Aber Zeugenschaft schließt Eigenverantwortung nicht aus. Also, dass wir uns auch da bewusst machen, beides darf gleichzeitig sein und sollte auch gleichzeitig sein.
Es sollte gleichzeitig sein, beides. Ich finde auch, ich bin ein Freund, das schreibe ich auch in meinem Buch, schreib Listen, schreib all die Dinge auf. Also erstens neigt man dazu, in missbräuchlichen Beziehungen, auch gerade wenn man eine gewisse Art von Missbrauch schon gewohnt ist, neigt man dazu, Dinge zu vergessen und sie sich später schön zu reden. Das heißt, schreib all diese Dinge, die dir passieren und die du wahrnimmst, auf. Das ist Zeugenschaft dir selbst gegenüber.
Super.
Ja? Das hilft sehr. Und durch das Externalisieren, wenn du es aufgeschrieben hast, wirkt es, und es dir dann nochmal vorliest oder es jemand anderem vorliest, wirkt es ganz anders, als wenn du es nur denkst. Also raus aus dem Gehirn, raus aus dem Grübeln, Zerreden, Zerdenken, hin ins Aufschreiben, weil das schafft Distanz. Das ist ganz wichtig. Mhm. Und dann nicht immer die Narzissten in Schutz nehmen und sagen, ja, aber er hat ja so viel Stress, aber er ist doch so ein guter Vater und er ist doch so ein guter Versorger. Männer, entschuldigt, ihr seid jetzt nicht allein gemeint, das gilt auch für Frauen, nur immer umgekehrt, immer generisches Maskulinum. Aber das ist oft dieses, der Täter wird dann auch noch in Schutz genommen. Nein. Sagt, ja, der kann einen so, also auch ein Arschloch kann nette Seiten haben. Ja, aber wozu benutzt er oder sie diese netten Seiten? Sind die wirklich selbstlos? Also auch schon mal dieses, die Kinder liebt, die Kinder ist ein toller Vater. Das ist alles zweckgebunden, die haben eine Funktion, die werden nicht geliebt, sondern die liefern Futter und Zufuhr. Ja? Mhm. Dafür sind die Kinder da. Also auch wirklich dieses Differenzieren, die Eigenverantwortung auf sich nehmen und dahin zu gucken, hinschauen, nicht schweigen. Schweigen ist das Schlimmste, was wir tun können. Damit bestätigen wir den Missbrauch und überrennen im Prinzip uns selbst. Ja? Verleugnen uns selbst und unsere wahren Gefühle.
Aufarbeitung ist absolut essentiell. Du schreibst in deinem Buch über eine Diagnose, die ist wahrscheinlich, also ich habe sie zumindest noch nie als Diagnose gehört, obwohl sie den Nagel auf den Kopf trifft, nämlich die NPTBS, also praktisch die posttraumatische Belastungsstörung nach einem narzisstischen Missbrauch. Wie kann sich das äußern in körperlichen Symptomen oder in psychischen Symptomen?
Also der klassische Begriff der posttraumatischen Belastungsstörung ist ja vor allen Dingen entwickelt worden in Bezug auf Ereignistrauma. Mhm. Intrusionen, Flashbacks, eine gestörte Affektivität, gestörte Impulskontrolle, Schlafstörungen und so weiter, körperliche Symptome. Jetzt ist es beim narzisstischen Missbrauch und der narzisstischen PTBS ist das eher das, was man eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung nennen würde. Das passiert häufiger, ne? Dass Menschen, die in missbräuchlichen narzisstischen Beziehungen sind, nicht die klassische PTBS haben, sondern diese komplexe, die heute auch im ICD-11 kodiert ist. Die gab es ja bis vor kurzem gar nicht, zumindest nicht in der Kodierung. Weil früher hat man dann für diese Symptomatik hat man dann Borderline herangezogen und alles mögliche andere, aber eben oder Depression, was auch immer. Komplexe posttraumatische Belastungsstörung bedeutet schon, dass wir auch so Intrusionen haben, sprich Erinnerungen. Aber es sind meistens nicht so klassische Flashbacks wie Bilder von einem zum Beispiel 9-11-Trauma, sondern das sind eher so Gefühle, die plötzlich hochkommen. Ein Gefühl von Unwohlsein, auch im Körper, Körpersymptome, die plötzlich auftauchen und man denkt, um Gottes Willen, wo kommt das denn her? Ja, das sind auch Intrusionen, also das sind im Prinzip Erinnerungen, die aber nicht ganz im Bewusstsein sind, ja. Und natürlich hat man dann auch Störungen in der Regulation der eigenen Emotionen. Man ist nicht mehr so in der Lage, ruhig und gelassen und entspannt zu bleiben, weil das Nervensystem ist ständig außerhalb des eigenen Windows of Tolerance. Wir haben so ein Toleranzfenster in uns, das uns zeigt, geht's mir gut oder bis wohin kann ich gehen. Und wenn du eine posttraumatische Belastungsstörung hast, bist du immer entweder drüber oder drunter. Du bist also entweder in einem Hyperarousal, in einer hohen Erregungszustand, weil dein Körper die ganze Zeit Stresshormone ausschüttet, oder du plumpst in eine Art Freeze, in eine Benommenheit, in einen Zustand von Dissoziation, in dem du dich gar nicht mehr spürst und gar nicht mehr fühlst. Ja, sehr oft gibt es natürlich auch Somatisierung. Also du entwickelst körperliche Symptome und körperliche Krankheiten. Also da muss man auch schon sehr gut drauf achten. Und das sind Dinge, die langanhaltend sind. Das sind keine Symptome, die von heute auf morgen weggehen. Und es sind auch keine Symptome, die sich so mal eben schnell in Luft auflösen, sondern die brauchen immer eine Begleitung.
Mhm. Für wie wichtig hältst du es, dass sich die Therapeutin oder der Therapeut mit Narzissmus und narzisstischem Missbrauch auskennt?
Auch hier würde ich sagen, das Wichtigste ist, dass sich eine gute therapeutische Allianz bildet zwischen dem Klienten und dem Therapeuten. Wenn der Therapeut den Klienten mit seinen Themen und seinen Wahrnehmungen ernst nimmt und das gut spiegelt und einen guten Halt gibt, dann muss der nicht unbedingt ein Narzissmus-Spezialist sein. Was aber ich tatsächlich erlebt habe schon, und das wundert mich immer wieder, ist, dass Menschen zu mir kommen, die sagen, ja, ich war ja mit meiner Partnerin in Paartherapie, aber dann sagt die Therapeutin nach 3 Sitzungen, ja, sehen Sie denn nicht, dass das Problem Sie sind immer mit Ihrer Opferhaltung und dass Sie, Ihre Frau bemüht sich doch und tut doch schon alles, aber Sie sind das Problem. Und dann denke ich so, das ist aber echt schwierig, so eine Aussage, ja. Der Punkt ist aber, dass das Sichtbarmachen in Therapie von narzisstischen Themen meistens eine Weile braucht. Also das hat auch keinen Sinn, dass man dahergeht und in Paartherapie zum Beispiel gleich jemanden um die Ohren haut. Ja, Sie sind ja mal ein ganz schöner Narzisst. Ja? Da schlägst du jemanden sofort in die Flucht. Das heißt, es braucht einfach, finde ich, vordergründig gar nicht mal das Wissen über Narzissmus, sondern einfach die Sensibilität und die Bereitschaft, den Klienten wirklich wahrzunehmen und zuzuhören. Natürlich ist es hilfreich, wenn man über die Dynamiken von narzisstischen Beziehungen, diesem Narzissmus-Tango und diesen ganzen Mustern Bescheid weiß, weil man es dann schneller erkennt. Ja, aber das hat Stefanie Stahl ja zum Beispiel auch gesagt im Gespräch, das wir zusammen hatten. Sie sagt, meine Güte, ich glaube, mir sind eine Menge vulnerabler Narzissten durch die Lappen gegangen im Laufe der Jahre und ich dachte, die hätten eine Depression, ja, zum Beispiel. Deswegen ist es schon nicht leicht, diese Dynamiken auf den ersten Blick zu erkennen. Es ist leicht in Paartherapie, weil dann hast du zwei gegenüber und kannst diese Dynamik beobachten. Wenn ein Klient alleine kommt, ist es oft gar nicht so einfach zu verstehen, was dahinter steckt. Also gerade bei vulnerablen Narzissten brauche ich auch manchmal eine ganze Weile.
Wobei der grandiose Narzisst ja, wenn sich der Therapeut damit nicht gut auskennt oder die grandiose Narzisstin ja auch das Talent hat, dann den Therapeuten einzuwickeln. Ne?
Absolut. Und dann brechen sie die Therapie ab und sagen, das hat überhaupt nichts genutzt und der Therapeut ist unfähig. Das gibt es auch ganz oft. Also klar, wenn du dich darauf spezialisiert hast und Leute wie Bärbel Wadetzki oder Pablo Hagemeyer oder ich oder viele andere auch oder Christina Diamantis, welche auch immer, der immer in diesen Bereichen therapieren, kommen natürlich auch schwerpunktmäßig Menschen zu dir, die dieses Thema haben. Ja, die suchen sich natürlich dann Therapeuten, die sich damit beschäftigen. Und ich bin dann auch immer ganz froh, wenn ich mal dann Klienten dabei habe, die einfach nur normale Sachen haben. Das ist auch mal ganz schön. Oder Paare, die einfach gesunde Beziehungskonflikte und Dynamiken haben, die nichts mit Narzissmus zu tun haben, denn die gibt's ja da draußen, Gott sei Dank, auch noch ganz viele.
Ah, oh, wie schön, dass du das noch sagst.
Ja, es gibt ganz viele normale, gesunde Menschen. Und ich möchte auch noch eine Sache den Menschen auf den Weg geben, gerade den Jüngeren. Weil Narzissmus ja auch auf Social Media so ein Unwort mittlerweile ist und so viel benutzt und viel zu viel strapaziert wird. Nicht jeder Chef, der dir eine Ansage macht, ist ein Narzisst. Ja, nicht jeder Partner oder Partnerin, der mal schlechte Laune hat, ist ein Narzisst. Ja, und also wir müssen auch so ein bisschen immer gucken, leben wir hier gerade in einer absoluten Ego-Gesellschaft, denn der ist immer nur meine Optimierung, mein Wohlbefinden um ich geht. Nein, wir müssen auch mal ein bisschen aushalten, dass andere schlechte Laune haben, dass sie berechtigte Ansprüche an uns stellen und uns auf den Pott setzen, weil wir unseren Job zum Beispiel nicht gut gemacht haben oder dass der Partner sauer ist, weil ich den Müll mal wieder nicht runtergebracht habe. Deswegen ist der Partner kein Psychopath, kein Narzisst und so weiter. Ja, also auch so ein bisschen wieder dieses ganze Überpathologisieren. Ey Leute, nein, nicht alles da draußen, was uns nicht passt, ist narzisstisch. Ganz wichtig.
Ist doch ein schöner Abschluss dieser Serie, obwohl ich glaube, also so ganz kann ich dich noch nicht, also wir werden sowieso verbunden bleiben, aber wir haben uns ja auch über narzisstische Mütter unterhalten, aber das wäre wahrscheinlich eine Extra-Folge, ne?
Ich finde, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema, weil damit haben wir ja beide unsere Erfahrungen gemacht. Und das ist auch ein Thema, was sehr viel mit den Generationen zu tun hat. Und ich finde, darüber darf noch mehr aufgeklärt werden. Ich habe dazu auch mal auf Instagram ein Reel gemacht. Und ich glaube, ich habe noch nie so viel Shitstorm bekommen wie dazu, so nach dem Motto, ist jetzt jede liebende, sich aufopfernde Mutter eine Narzisstin? Sag ich, um Gottes Willen, nein, das habe ich doch an gar keiner Stelle gesagt. Also diese narzisstischen Mütterdynamiken sind ja auch sehr besonders und auch die sind sehr unterschiedlich. Mhm. Und ja, darüber können wir sehr gerne noch mal eine Folge machen. Ich finde das Thema äußerst wichtig.
Da haben wir eine Verabredung noch für dieses Jahr. Da freue ich mich.
Sehr gerne.
Dr. Britta Papay, verkappte Narzissten erkennen. Denn den Link zu deinem wunderbaren Buch, den packe ich hier in die Shownotes. Sag bitte Herrn Pablo Hagemeyer ganz liebe Grüße.
Den sehe ich nächste Woche zum Zeitinterview. Wir machen ein Doppelinterview.
Ach, wie wunderbar. Seine narzisstischen Anteile mögen sich nicht gekränkt fühlen. Ich packe die beiden Folgen mit ihm nochmal in die Shownotes. Das glaube ich auch nicht. Britta, es war mir ein Vergnügen. Ich hoffe, wir konnten viel Wertvolles zusammen in den letzten 5 Wochen in die Welt tragen, um einfach ja mehr Verständnis, nicht Entschuldigungen, aber doch Erklärungen, einen besseren Umgang damit, eine größere Selbstwirksamkeit, eine größere Eigenverantwortung in dieser Welt, weil da können wir nur ansetzen. Ne? Wir können weiterhin durch die Welt gehen und über die bösen Narzissten schimpfen oder wir können den Spiegel umdrehen und sagen, okay, was ist in mir eigentlich los, bevor ich die anderen stigmatisiere, weil ich glaube, es ist der einzige Weg, den wir haben.
Ja, meine Metapher ist ja, hör auf, den Spiegel zu putzen.
Auch schön.
Die erklärt sich im Buch, dafür muss man mein Buch lesen, um die zu verstehen.
Ich glaube, ihr habt jetzt richtig Lust bekommen. Ich danke dir.
Tolles Gespräch. Vielen Dank, liebe Kathi. Danke dir.
Größtes Dankeschön zum Schluss wie immer an euch, ihr Lieben, dass ihr diesen Podcast hört und dass ihr ihn weiterhin so fleißig in die Welt schickt. Und wenn ihr Lust habt, persönliche Bitte, wenn ihr Get Happy sowieso regelmäßig hört, dann bitte lasst mir doch ein Abo da, denn dann helft ihr dem Podcast, mehr in die Sichtbarkeit zu bringen. Das ist ein kleiner Klick mit großer Wirkung. So, jetzt haben wir in den letzten 5 Wochen ja einiges über Narzissmus erfahren und irgendwie habe ich das Gefühl, ich könnte noch 20 weitere Folgen machen, aber jetzt gönnen wir uns mal eine kleine Narzissmus-Pause und sprechen über was Ressourciges. Die Britta hat es schon gesagt, es gibt auch ganz normale, gesunde und nicht pathologische und nicht missbräuchliche Beziehungen. Ich freue mich am nächsten Freitag auf Gabriele Aigner. Gabriele ist Paartherapeutin und wie wir gesunde Beziehungen gestalten, darüber sprechen wir. In einer Woche, ich freue mich auf euch, bleibt wie immer gesund, zuversichtlich und stets neugierig. Tschüss.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.